ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Ich möchte heute über ein ganz wichtiges Prinzip im spirituellen Leben sprechen, aber vorher euch noch etwas vortragen, durch das ich mir erhoffe, dass ich euch motivieren kann, ein bisschen tiefer in den Bereich hineinzuschauen, den man im Vedischen als das Dharma, die eigene Bestimmung im Leben, betrachtet. Und es kam der Tag, an dem das Zündholz zur Kerze sprach. Du, ich habe den Auftrag, dich anzuzünden. Wo ist dein Docht? Oh, tu das bloß nicht, erschrak da die Kerze. Brennen tut weh und ist gefährlich. Ich habe Angst. Aber das Zündholz blieb weiter überzeugt. Willst du denn dein ganzes Leben glatt und hart bleiben, ohne jemals wirklich gelebt zu haben, ohne jemals geleuchtet zu haben? Kerze, denk an dein Dharma, deine Bestimmung. Wenn du nicht brennst, wirst du irgendeines Tages vergessen auf der Müllhalde landen. Ja, aber brennen, das zerrt an den Kräften. Und außerdem, es schadet meiner Figur, sagte da die Kerze. Ja, so gesehen hast du schon recht, sagte das Zündholz. So habe ich ja auch einmal gedacht. Und dann stellte er sich Essig jäh auf und sagte, bis eben zu dem Zeitpunkt, wo sich meine enge Schachtel öffnete und ich vom großen Feuer angeleuchtet wurde. Da verstand ich, dass sowohl du als auch ich dazu bestimmt sind, zu brennen. Es ist sozusagen unsere Natur. Ich bin nur ein Feuerholz. Ich fache kurz das Feuer an und dann ist alles vorbei mit mir. Aber du bist eine Kerze. Du schenkst Wärme und Licht für lange Zeit. Denk an dein Dharma. Du wirst nicht vergehen, wenn du dich hingibst und entzünden lässt. Deine Wärme und dein Licht wird weiter leuchten. Und außerdem, es ist dem Dharma völlig egal, wie viel du oder ich im Einzelnen schaffen. Die Hauptsache nur, wir sind in unserem für uns bestimmten Dharma verankert. Damit lehnte sich das Zündholz ein bisschen vor, weil es jetzt etwas ganz Wichtiges sagen wollte. Wenn du im Dharma lebst, wirst du weiterleben. Du wirst weitergehen, deine Hitze und deine Wärme wird sich wieder entfachen und wieder entfachen und wieder entfachen. Nur wenn du dich versagst, wenn du dich nicht hingibst, wirst du sterben. Da senkte die Kerze ihren Docht nach vorne und sagte ganz laut, dass es nicht nur das Zündholz hören konnte: Ich bitte dich, zünde mich an. Das gehört jetzt dazu. Ich wünsche uns allen also sehr, ich bin jetzt aus der Rolle des Poeten heraus, ich wünsche uns allen, dass unser Licht immer hell brennt und dass wir dann, wenn wir einmal im Dunkeln stehen, einem weisen Zündholz begegnen, das zu uns spricht. Hare Krishna. So wollte ich meine Vorlesung heute anfangen. Ich glaube, ihr versteht, was ich sagen möchte. Habe vor ein paar Tagen einen rauschenden Geburtstag gefeiert, kann ich nur sagen. Und mir vor dem Geburtstag tiefe Gedanken gemacht, was ich den Menschen, die mich kennen und mit denen ich eine zuneigungsvolle und auch freundschaftliche Beziehung habe, was ich ihnen sagen kann. Und eines der Dinge, die ich ihnen sagen möchte, ist die Weisheit der Dharma-Kerze. Ich möchte heute aber über etwas anderes sprechen. Ich möchte über etwas sprechen, was ich nach langer Zeit der spirituellen Praxis, also eigentlich ist es nicht sehr lange, aber ihr merkt ja schon, ich kriege jetzt langsam graue Haare und werde ein alter Knabe. Was ich so nach langer Zeit in meinem Leben so gemerkt habe, worauf es drauf ankommt. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig für einen spirituellen Menschen oder einen spirituell interessierten Menschen, sich Gedanken zu machen über das Thema Vertiefung, Absorbierung des Bewusstseins. Ich habe manchen von euch schon einmal erzählt, wie ich in meiner Jugend ein Aha-Erlebnis hatte, was mich gewissermaßen auf diesen Punkt gebracht hatte. Mein Vater kam eines Tages zurück. Er ist ein Direktor der Deutschen Bundesbahn und hat damals entweder auf den Hamburger Hauptbahnhof gemanagt oder Hamburg-Altona, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, es war Hamburg-Altona, wo die Rangiergleise stehen und die Waggons sind mit ihren Inhalten, die dann über Deutschland, die dann über den Güterverkehr die deutschen Großstädte mit Lebensmitteln versorgen. Es muss Altona gewesen sein. So, er war eines Tages zurückgekommen und da hat er uns von etwas erzählt, was auf dem Rangierbahnhof geschehen war. Ein Kühlwaggon, in dem Früchte und auch Fleisch transportiert wird, hatte also einen Ausfall des Kühlaggregats und wurde von einem Techniker auf einem Abstellgleis repariert. Dieser Techniker arbeitete daran und wollte das wieder reparieren, aber ein anderer Gleisarbeiter sah ihn nicht und schloss die Tür des Waggons, diese Gleittüren, zu. So, der Techniker wusste, dass er genau 6 Stunden hat, bevor er in der Kälte eines Kühlwaggons stirbt. Nur 6 Stunden. So lange hält es der menschliche Organismus in der Kälte eines Kühlwaggons aus. Nach 6 Stunden nun wurde er gefunden im Kühlwaggon. Und der Arzt, er war also gestorben, und der Arzt, der herbeigezogen wurde und ihn diagnostizierte, merkte, dass an seinem Körper alle Symptome eines Erfrierungstodes sichtbar waren. Ich bin kein Doktor und weiß es nicht, der muss also blau angelaufen sein vor Kälte und was weiß ich, alles Mögliche gehabt haben. Alle Symptome des Erfrierungstodes waren da. Was man aber auch merkte, war, dass es eine schöne sommerliche Temperatur im gut durchlüfteten Waggon gab. Das Kühlaggregat war nämlich nicht an. Er hatte nur gedacht, in seinem Geist, es sei kalt. Es war eine Nektartemperatur, wie in diesem Tempel vielleicht. Er war also nicht gestorben an der Kälte, die außerhalb von ihm war, in der Atmosphäre oder in der Luft des Kühlwaggons. Er war an der Kälte gestorben, die in seinem Geist ausgebrochen war, in seinen Gedanken. Und vor der er sich fürchtete, beziehungsweise auf die er sich eingerichtet hatte, um ihr Stand zu halten. Mein Vater hatte das so erzählt, wir saßen da, mein großer Bruder, mein mittlerer Bruder, mein kleiner Bruder war, glaube ich, noch, wie nennt sich das, Rollschuhfahren. Mir fiel also das Käsebrot aus dem Mund heraus. Er war gestorben an einer Einbildung und vergaß dann alles Weitere, hörte mir dann meine Lieblingsmusik an und ging meiner Schulaktivität nach. Später jedoch war ich auch im Himalaya und war in einer ähnlichen Situation. Ich hatte mir eine starke Knöchelverletzung zugetragen, als ich vor einer Lawine weggelaufen war, und war ins Stolpern gekommen und lag da. Und es wurde kälter und kälter und kälter. Die Nacht senkte sich über den Himalaya ein. Und ich wurde nicht gefunden. Und derzeit dachte ich an den Kühlarbeiter im Kühlwaggon von Hamburg-Altona. Und dachte, ich denke jetzt einfach an ein Feuer im Geist. Mal sehen, was passiert. Ich mach mich warm im Geist. Und es gibt eine Meditation, das Agni-Mantra. Man sagt da ganz laut Ram, 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 macht den Finger so, dieses Mudra, und tut sich im Geist vorstellen, dass man eine Feuerwand um sich herstellt. Das kann man manchmal gebrauchen, wenn man angegriffen wird von Bären und Füchsen und so weiter. Ein Schutzschild sozusagen aufbaut, ein mentales Schutzschild. Und ich tat das denn, und ich muss sagen, ich fühlte mich warm und wärmer, und bis meine Freunde kamen und mich sahen und sagen, das ist gar nicht so, und untersuchten, und dann haben wir da eine elastische Band fest rumgeschnürt und haben das dann irgendwie, sind wir dann zu unserer Nachtunterkunft gekommen, und da hat man ein paar Tage gehinkt und dann ging es auch wieder. So, ich möchte euch heute sehr gerne bitten, über dieses Phänomen einmal nachzudenken, was man ganz einfach so ausdrücken kann: Was du im Geist hast, wird dein Leben bestimmen. Es gibt Menschen von uns, die sind immer freudige Naturen. Und wenn die irgendwo auftreten, dann werden sie, dann verbreiten sie durch ihre Freude eine solche freudenbringende Atmosphäre, dass andere auch freudig werden. Ich kenne einen solchen, das ist mein Arzt Dr. Nalam, der am Tag, stellt euch das mal vor, 400 Patienten im indischen Schnellverfahren sieht und ihm also eine Pulsdiagnose erstellt. Und der von morgens bis abends hinter seinem Schreibtisch sitzt und einfach nur strahlt. Du kommst da rein, hast du noch gedacht, oh Mensch, bei mir ist also alles mal wieder aus dem Lot und bist so geknickt. Du kommst da rein, du siehst den leuchten, was gibt's denn da zu leuchten, fragst du dich. Und plötzlich fühlst du auch diese Kraft der freudigen, du fühlst Freude. Und er sagt mir immer, ich kann niemanden behandeln, der einfach denkt, die Krankheit hat Besitz von ihm ergriffen. Ich strahle ihn also an nach der Strahlemann-Methode und versuche ihm eine positive Mentalität zu geben. Denn erst dann wirken die Medikamente. Wenn aber jemand so mies drauf ist und lamentiert, und dann kann keine Heilung stattfinden. Das ist nicht möglich. Und dann hat er einen Leitsatz von Paracelsius, dem berühmten Arzt, zitiert, der einmal sagte, ups, hoffentlich kriege ich es jetzt hin. Der Geist ist der Herr, die Vorstellung ist das Instrument und der Körper ist die Modelliermasse, mit dem der Geist und die Vorstellung etwas macht. Im Augenblick wissen einige von euch, dass ich nach einem sehr, sehr harten 50 Lebensjahren ein bisschen körperlich am Humpeln und Hinken bin. Und mir sagen einige der Ärzte, zu denen ich gehe, es ist sehr einfach, was mit dir los ist. Du musst dein Leben verändern. Jetzt streikt dein Bewegungsapparat, weil dein Körper dir sagen will, was du im Inneren schon weißt. So weiterzuleben, wie du lebst, geht auf keine Kuhhaut, sagt man in Norddeutschland. Also wie sagt man in Hochdeutsch? Da wirst du nicht groß vorankommen. Du musst dein Denken verändern, dann wird auch diese Malfunktion, wie sagt man es in Deutsch, diese Funktionsstörungen im Körper und im Bewegungsapparat und im Kreuz sich verändern. Wir können dir Spritzen geben und Massage und alles Mögliche. Ich bin ja wirklich ein bisschen intensiv gestrickt und jetzt ist Gesundheitsprogramm mit angesagt. Aber sie sagen mir, du musst dein Denken verändern und ich beginne das, mir ist das ja auch klar und ich will es ja auch und so weiter. Liebe Devotees, liebe Freunde und liebe Skeptiker, gibt es ja auch in jeder gesunden Ansammlung von Menschen, das Denken und der Geist ist dermaßen stark, dass es unseren physischen Gesundheitszustand beeinflusst, aber viel mehr noch. Unser Denken ist so stark, dass es unser ganzes Leben beeinflusst. Wir im Westen leben unter einer schrecklichen Fehlauffassung, die schon viele, viele gute Menschen verkorkst hat. Die Fehlauffassung nämlich, dass wir durch das Angleichen unserer äußeren Umstände an unsere Wunschvorstellungen die Lebensqualität verbessern können. Du musst innen anfangen, nicht außen, wenn du dein Leben verändern willst. Nicht im Umstellen der Möbel nach Feng Shui und was du meinetwegen, im Wechseln der Arbeitsplätze oder der Beziehungen, wenn es mal zwackt in Beziehungen, was ja vorkommen soll heutzutage, liegt eine Lösung, sondern in der Einstellung des Bewusstseins. Und wenn das Veränderung des Bewusstseins. Und wenn das geschehen ist, wird aus dir eine Kraft, die Kraft des Neuen hervorleuchten, die es dir ermöglicht, die ganz von alleine dann dafür sorgst, dass du die, wenn da Umstände verändert werden musst, auch das richtig machst und nicht vom Regen in die Traufe gehst bei deinen Veränderungserscheinungen. Also es ist so eine wichtige Lehre der indischen Spiritualität. Und ich möchte jetzt das nicht so allgemein nur behandeln, wie ich es bisher getan habe, sondern jetzt ganz spezifisch da reingehen in das Thema, wieso unser Geist, unser Leben, das heißt unser Geist, unser Denken, meine ich, das Leben beeinflusst und wie wir es lernen können, unser Denken eine neue, ich will mal sagen, heilsamere Richtung zu geben. Ich merke aber, dass die Kerze, die mir hier gegeben worden ist, nicht für das zweite Experiment taucht. Das ist nämlich eine moderne Verzehrkerze und nicht eine normale, altertümliche Tropfkerze. Ich kenne mich da zufällig ein bisschen aus in diesen Kerzenangelegenheiten. Do we have a different candle, Gaurahari? You don't know. Ananda Vanana brought a candle. Du hast eine Kerze. Du hast die. Ja, die ist okay. Ja, das ist natürlich nur ein Schatten einer Kerze, aber besser ein Schatten einer Kerze als eine moderne Verzehrkerze. No dort, no weg. Es tut mir fürchterlich leid, ich bin nicht so gut vorbereitet. Wo ist die Kerzenkultur in den Hare Krishna-Tempeln? It's okay, you let go. You don't need to translate everything. Okay. In der Bhagavad Gita sagt Krishna etwas über den Geist und spricht über den über das Ziel der geistigen Disziplin oder der geistigen Ausrichtung. Er sagt, man soll sich verankern in ihm. Und man würde dadurch, dass der Geist auf ihn gerichtet ist, tatsächlich zu der bedeutenden, wunderbaren Stufe kommen, wo man nicht mehr in der materiellen Welt lebt, sondern in ihm, in Gott lebt. Ich möchte euch den Vers gerne vorlesen. Mayeva mana adatsva mayi buddhim niveshaya nivasis yasi mayeva ato urdvam nasangshaya her. Richte dein Geist einfach auf mich, die höchste Persönlichkeit Gottes, und beschäftige all deine Intelligenz mit mir. So wirst du ohne Zweifel immer in mir leben. Das ist der Text. Die Yogis wissen, dass wenn der Geist auf ein Thema gerichtet wird, dass der Geist von diesem Thema oder diesem Gegenstand, in den er eingeht oder in den, auf den er sich richtet, eine bestimmte Raga annimmt. Raga heißt eine bestimmte Färbung. Ich hatte euch die Analogie aus der Bhakti Sandhava kurz mitgeteilt. Da wurde der Geist mit einem Tuch verglichen und das, woran man denkt, an eine Farbe. Es wurde gesagt, genau wie ein Tuch sich färbt, wenn es in ein Farbtrog hineinkommt, so nimmt der Geist die Färbung dessen an, mit dem er sich beschäftigt, in das er sich vertieft. Viele von euch hören Musik und die wissen, wenn man so ganz flotte Heavy-Metal-Musik hört, flotte oder zügige, also wie soll man das richtige Adjektiv finden, Trash-Metal, der Geist wird irgendwie so agitiert und beunruhigt und nimmt also die Färbung an. Aggressiv wird man und so weiter. Wenn man dagegen, sagen wir mal, eine schöne Flötenmusik hört, sagen wir mal eine indische Flötenmusik, die immer so schön beruhigend wirkt, wird der Geist sehr, sehr ruhig. Ich habe mal ein Seminar gegeben wo ich richtig meine Leute in eine meditative Stimmung versetzt habe und ihnen verschiedene Arten von Musik vorgespielt habe. Sehr aggressive Musik, sehr leidenschaftliche Musik und andere Musik. Und da sie in einem meditativen Zustand war, hat diese Musik richtig ihr Bewusstsein gefärbt. Bei aggressiver Musik haben sich bei vielen der Solar Plexus zusammengekrampft. Und sie fühlten sich wie angegriffen. Herzlich willkommen, Hare Krishna. Schön, euch zu sehen. Herzlich willkommen. Und als ich Ihnen dann eine eher meditative Flötenmusik vorgestellt habe, fühlten sie sich innerlich ruhig und getragen, hatten das Gefühl, sich nach hinten zurücksinken zu lassen. So ergeht es unserem Geist jedoch nicht nur beim Hören von Musik, sondern bei allen Arten der Wahrnehmung. Womit immer der Geist in Kontakt kommt, er nimmt die Eigenschaften dessen auf, mit dem er in Kontakt kommt. In der Yoga habe ich hier die Karatas. Ja. Weiß man, dass der Geist eine Art Schmelztiegel ist, und wenn man dann einen Gedanken da rein tut, so wird der Gedanke entsprechend des Bewusstseinsinhaltes, der im Geist gerade vorherrscht, sich auf eine bestimmte Art und Weise formen. Wenn dies zum Beispiel eine vernünftige Kerze würde und nicht der Schatten einer Kerze, ich werde es euch aber nachher zeigen, dann hätten wir mehr Wachs. Wenn ich hier Wachs reingieße, wird das Wachs die Form dieser Karatal annehmen. So ist auch alles, was ich im Leben in meinen Geist hinein tue, nimmt eine bestimmte Form an. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich meinen Geist vorher eine Form gebe. Wenn ich durch mein Leben gehe und nicht dieses wichtigste Instrument, was mir Gott gegeben hat, nämlich meinen Mind, meinen Manas, meinen Geist mit guten Formen anfülle, wird da sich eine Abfallhalde im Leben bilden, die so sehr mein Leben anfängt zu bestimmen, dass ich selbst, wenn ich in einem Tempel lebe, mies drauf bin. Wir haben ja viel Tempelerfahrung und es geht mir sehr oft so, dass ich zu manchen Tempelbewohnern einfach hingehe und sage, ist dir mal aufgefallen, nach wissenschaftlicher Analyse hast du seit einem halben Jahr nicht mehr Freude gezeigt. Was ist los mit dir? Wo sind deine Gedanken? Wie willst du so weitermachen? Wie willst du das Ziel im Leben erreichen, deinen Geist auf Gott zu richten und in Gott zu leben? Wie hast du das gemerkt? Du, dazu gehört kein Sigmund Freud dazu. Schau dich doch mal im Spiegel an, dann weißt du, wie ich es gemerkt habe. Liebe Freunde, liebe Devotees und liebe Skeptiker, bitte kümmert euch mal um diesen Gedanken. Woran denkt ihr so während des Tages? Das wird euch nämlich prägen. Spirituelles Leben ist nicht einfach nur ein Zuschauersport, wo man ganz kurz mal in den Tempel hineingeht und etwas betrachtet und etwas hört. Spirituelles Leben wirkt erst dann für uns alle als Individuum, wenn es anfängt, unseren Geist zu modellieren, sodass wir nicht mehr an Illusionen denken oder an unheilsamen Dingen, die uns von außen in unserer heutigen materialistischen Zivilisation reingeworfen werden, sondern dass unser Geist sauber ist und nicht nur sauber, dass Krishna im Herzen gegenwärtig ist. Ich kann mich erinnern an eine schöne Stelle im Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Mahaprabhu ist eingeladen bei Sarvabhauma Bhattacharya und isst ein Mahl, was ihm sein Gastgeber Sarvabhauma mit Liebe und Hingabe aufträgt. Es ist ein reichhaltiges Mahl, weil er seinem Gast seinem göttlichen Gast, Chaitanya Mahaprabhu, wirklich eine Freude bereiten will. Und Chaitanya Mahaprabhu ist da. Nun, während er isst, öffnet sich eine kleine Nebentür und der Schwiegersohn Savabhomas streckt die Nase rein und fängt an, total missgünstig über Chaitanya Mahaprabhu zu sprechen. Haha, du sollst ein Weltentsagender sein. Ha. Und du isst hier wie Ludwig der 14. Das war nicht bekannt, also wie denn? Wie ein Schlemmer. Und du isst hier wie ein Schlemmer. Du bist ja ein schöner Weltentsagender. Savabhauma hört, wie sein göttlicher Gast von seinem eigenen Schwiegersohn beleidigt wird, greift sich ein Besenstiel und setzt dem Amoga nach und sagt, weg hier, raus hier, Amoga. Er erreicht ihn nicht, weil er schon alt ist und Amoga läuft einfach von dannen. Savabhauma Bhattacharya ist so im Herzen gekränkt, dass er zu seinem Gast sich gar nicht mehr wagt, zu seinem Gast zu gehen. Er sagt nur zu seiner Frau, möge unser Schwiegersohn, möge unsere Tochter eine Witwe werden. Hare Krishna. Auch nicht sehr höflich. Nun, was geschieht mit Amoga? Amoga denkt, jetzt habe ich es ihm ordentlich mal gegeben, diesen Chaitanya. Und seine ganze Missgunst behält er weiter im Herzen und kriegt plötzlich eine schlimme, wie war das, entweder so Pocken oder irgend sowas Unangenehmes. Also, wie ist? Lepra sogar. Also Lepra. Das heißt, einem schmelzen die Körperglieder weg von dieser Krankheit. Er sieht dahin, liegt bald auf dem Sterbelager und glücklicherweise hört das Chaitanya Mahaprabhu und geht zu ihm hin, sieht den Amoga dort schweißüberdeckt mit einer abgeschmolzenen Nase, das ist fürchterlich Lepra, Finger stümpfen und sagt ihm, Amoga, steh jetzt auf. Nimmt seine Hand und legt es auf das Herz von Amoga, auf das Herz, das ist sehr wichtig, und sagt, steh auf und singe die heiligen Namen des Herrn. Und macht eine seiner vielen Wunderheilungen. Amoga, der gerade noch dahin starb, springt auf und tanzt und springt ekstatisch im Sterbezimmer herum und ruft, Hare Krishna, Hari Bol! Nachdem er sich ein wenig beruhigt hat, spricht Chaitanya Mahaprabhu zu ihm. Und auf diese Sätze, die er sagt, kommt es mir jetzt drauf an, weil es sehr viel mit unserer Vorlesung zu tun hat. Amoga, sagt Chaitanya, du bist ein Brahmana, ein spiritueller Mensch. Wie konntest du es erlauben, dass an dem wichtigsten Ort, den du hast, nämlich dein eigenes Herz, dass sich dort der Neid und die Missgunst niederlässt und dir dann auch noch Lepra bringt? Jetzt gebe die Missgunst auf und erst ein Festmahl, wenn du einen liebenden Menschen findest, der es für dich kocht. Hare Krishna. Das war jetzt ein bisschen meine Interpretation, das habe ich jetzt dazu gereimt. Aber es geht um die Sache, wie konntest du erlauben, und ich möchte das jetzt mal weiter, diese Frage mal aus der Vergangenheit und der Tradition ins Heute hineinstellen, wie können wir uns erlauben, dass in unserem Herzen, dem besten Ort, den wir haben, dem wichtigsten Ort, so viel materieller Abfall liegt? Ich bin nicht gut genug. Ich schaff das nicht. Ich bin der Körper. Seele. Ach, das ist was für die Hare Krishnas. Ich bin keine Seele. Ach, und ich wünsche mir so gerne ein bisschen mehr Geld, 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 partnerschaftlichen Erfolg in der Liebe. Können wir nicht mal was anderes denken als diese alten Kassetten, die wir vielleicht für viele Leben schon durchgespult haben und so weiter. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Das spirituelle Leben hat Prabhupada mal sehr interessant ausgedrückt. Ich möchte euch hier etwas vorlesen von Srila Prabhupada. Der ist auf eine, ich will mal sagen, nicht zu imitierende Art und Weise schildert. Er sagt, immer mit dem Geist in Krishna zu leben, das bedeutet es, ein Devotee zu sein. Devotee bedeutet nicht, dass man plötzlich vier Hände hat oder vier Beine oder sowas. Die Hände und Beine bleiben die gleichen. Aber die Art des Denkens verändert sich. Ein spiritueller Mensch zu sein, ist nicht abhängig von dem Land, der Hautfarbe, der Religion oder irgendwelchen äußeren Umständen. Devoti bedeutet der Geist. Jemand, der immer an Krishna denkt, das ist ein Devoti. Das ist die erste Qualifikation eines Devotees. Manmana Bhavamat Bhakto. Das müssen wir allerdings praktizieren. Stimmt, das muss man praktizieren. Ich möchte euch jetzt eine einfache Geistesschulung vorschlagen, die nicht sehr schwierig ist, sondern für jeden von uns zu bewältigen ist. Ich möchte euch auch sagen, dass es für diese Schule ein Examen gibt, das bereits bei jedem von uns schon feststeht. Oh, sagt ihr jetzt, ich bin hier nicht in den Hare Krishna Tempel gekommen, um mir da irgendwas aufschwatzen zu lassen. Das Examen, das gilt nicht für mich. Doch, das Examen ist der Zeitpunkt unseres Todes. Der ist für jeden gültig. Der steht bei jedem schon fest. Zur Zeit des Todes wird nur entscheiden, was wir im Geiste haben. Krishna spricht über den Wechsel des Körpers sehr schön in der Bhagavad Gita und ich denke, das haben auch die Reinkarnationsforscher schon rausgekriegt, dass das tatsächlich stimmt. Woran du im Augenblick des Todes denkst, da wirst du als nächstes hingehen. Genauso wie jetzt. Du hast vor dem Sonntagsfest daran gedacht, ich gehe mal wieder in den Tempel. Und aufgrund deiner Gedanken sitzt du jetzt hier und hörst dir diese Vorlesung an. Nicht? Das ist, der Geist bringt uns, wohin wir gehen. Nicht unsere Füße. Auch nicht unsere Autos. Nicht mal unsere Raumfahrzeuge. Es ist der Geist, der die Welt bewegt. So diesen Geist, der wird geprüft im Augenblick des Todes und schon in allen Situationen des Lebens. Und wir können es lernen, ihn zu kultivieren. Ich weiß, dass einige von uns noch nicht, also sagen wir mal, nicht explizit den Weg des Krishna-Bewusstseins gehen. Was ich euch auch vorschlagen möchte, ist nicht eine Methode, die nur funktioniert, wenn man sie auf einen Krishna-bewussten Kontext anwendet oder bezieht. Nein, diese Methode ist eine Methode, die in jedem Kontext funktioniert. Ich denke natürlich als ein Devotee Krishna, dass das besonders interessant ist, wenn man das in einem spirituellen Zusammenhang macht. Das allererste, was die alten Veden sagen, ist, dass unser Geist sehr geprägt wird durch das, was wir hören. Durch die Klangschwingung. Ich glaube, einige von euch haben schon gehört von diesem erstaunlichen Wissenschaftler aus Japan, der festgestellt hat und auch gezeigt hat, wie unterschiedliche Klangschwingungen oder Töne, wenn ihr so wollt, tatsächlich Wasser beeinflusst. Bei manchen Wasser, was eine schöne Schwingung, also eine Schwingung kriegt, entwickeln sich tolle kristalline Formen, während anderes Wasser, was besprochen wird von Versuchspersonen, die einfach sagen, du stinkst oder sowas. Also nicht kristalline oder geordnete Form bekommen, sondern richtig wie industriell verschmutztes Abwasserwascher aussehen, nicht so unstrukturiert und zerstört. Also die Klangschwingung ist das Allerwichtigste. Und wir sollten uns in unserem Leben erlauben, dass unser Bewusstsein täglich von göttlicher Klangschwingung durchflutet wird, neu strukturiert wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Welt beginnt mit dem ersten Element Klang und sie wird auch aufgelöst. Die Verstrickung in die Welt kann aufgelöst werden, auch die Verstrickung ins weltliche Leben, wenn man einfach nur spirituellen Klang in sein Leben hineinnimmt. Das ist der Grund, weswegen wir als Sadhana, also die Mönche als Sadhana, eine bestimmte Anzahl von heiligen Namen chanten. Hare Krishna, Hare Krishna und so weiter. Ja, ich weiß, ihr wisst es. Und es ist schön, ich will nicht, es ist so, wenn Gäste da sind und die Hörner plötzlich alle chanten und ich weiß es nicht, dann fühlen sie sich ausgeschlossen. Und deswegen dachte ich, das will. So, dieses Hare Krishna chanten wir oder andere heilige Namen. Om Namo vor einer Vorlesung chanten wir Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Wir lesen die Sanskrit-Texte, ist ganz wichtig. Nicht einfach, wir überschlagen nicht die Sanskrit-Texte in den heiligen Schriften, sondern lassen uns durch diese heilige Klangschwingung prägen und durchfluten, könnte man sagen. Shravana. Das Shravana ist zunächst einmal nicht eine intellektuelle Übung, sondern ist einfach nur ein sich öffnen für die spirituelle Klangschwingung. Ich habe eine Schülerin in Vrindavan, die kein einziges Wort Hindi versteht, die aber bei jeder Vorlesung vom Bhagavatam, sie lebt in einem schönen Ashram, da sind immer diese Bhagavad-Saptahas, die über 7 Tage laufen, die ist von morgens bis abends da und hört einfach, wie aus dem heiligen Bhagavatam vorgetragen wird. Ich habe ihr gesagt, verstehst du? Und sie sagt, du, nicht auf einer Ebene, wie wenn in meiner Muttersprache oder in Englisch zu mir gesprochen wird, aber auf einer anderen Ebene heilt mein Herz durch diese Klangschwingung. Das ist also Shravana, einfach nur hören, die spirituelle Klangschwung hören. Dann geht es weiter in den nächsten Punkt, Manaha. Manaha hat was mit Manas oder Geist zu tun. Das heißt, dass man über das Gehörte reflektiert. Und auf dieser Stufe tun wir uns tatsächlich auseinandersetzen und lassen uns prägen von den Gedanken. Es ist nicht so, dass wir einfach nur so intellektuell das verarbeiten wollen. Nein, wir reflektieren darüber. Wie steht das zu meinem Leben? Wie sieht das aus? Wie stelle ich mich dazu? Da wird was bewegt in der drin. Manaha, Reflexion. Wenn du nur hörst, und dann, wie sagt man in Deutsch, durch das eine Ohr geht's rein, durch das andere raus, ne? Dann geht es nicht so tief. Wenn du hier die Übung des Manaha reintust, darüber reflektieren. Geht der Klang rein und geht in dein Herz hinein. Ganz wichtig. So kann man sich das bildhaft vorstellen. Und die letzte Übung. Hari Bol. Oliver. Und ja, ich erkenne dich auch wieder. Setzt euch dazu. Hockt euch her, sagt man im Bayerisch. Und die letzte Übung, die ich euch gerne vorschlagen möchte, ist, dass ihr das Gehörte anwendet und es zum Leben bringt. Die Anwendung von spirituellen Wissen die Anwendung des spirituellen Wissens gibt uns die Kraft, die wir brauchen, um auf unserem spirituellen Weg Fortschritte zu machen. Wenn wir nur hören und hören und hören und hören, ist das schon gut. Aber durch die Anwendung kriegen wir die spirituelle Kraft, die uns nötig ist. Nididhyasan sagt man dazu in Sanskrit. Aber einfach nur anzuwenden, das ist manchmal schwierig. Wenn etwas schwierig ist für euch anzuwenden, dann müsst ihr unbedingt anfangen, ins Gebet reinzugehen. Oh Krishna, ich bemühe mich. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Hare Krishna Damodar, herzlich willkommen. Betet, dass euch Krishna die Kraft gibt, oder Gott, wo auch immer ihr betet, da kriegt ihr auch die Kraft her. Das gehörte zur Anwendung zu bringen und so die nötige Kraft für euren Fortschritt zu kriegen. Ja, das ist, was ich euch gerne heute heute sagen möchte. Mir ist sehr klar geworden, als ich das letzte Mal in Indien war, und ich möchte euch dann die Dias sehr gerne zeigen. Da habe ich sehr viel von den Leuten in Indien, den Vaishnavas in Vrindavan gelernt, die da an heiligen Orten leben und so vertieft sind in spirituelle Leben. Ich denke gerade an den einfachen Sadhu, der da am Wegesrand vom Govardhan Parikrama lebt. Der steht morgens früh auf, chantet dann, meditiert. Abends bin ich dann mal vorbeigegangen, weil da ist eine kleine Kerze wie diese hier, nur eine Topfkerze und nicht Verzehrkerze. Da sitzt er immer noch und chantet. Zwischendurch am Tag sieht man ihn, wie er mit so einem kleinen Besen rausgeht. Wir werden diese Szenen, glaube ich, auch sehen. Und dann fegt er den Parikram-Weg, also den Weg, wo die Pilger längst gehen, damit die mit ihren Füßen nicht auf Steine oder manchmal gibt es Dornen kommen. Und sein ganzes Leben hat er praktisch dazu angewandt, sich zu vertiefen. Ich habe diesen einfachen Mann mal gefragt, was er vorher gemacht hat. Er hat gesagt, ich bin ein bisschen verschämt, das zu sagen. Er sprach in Englisch, das hat mich schon sehr gewundert. Da habe ich ihn noch, bin ich am nächsten Tag nochmal gekommen. Bitte, wenn du mir sagst, was du vorher gemacht hast, bevor du zum spirituellen Leben kamst, sag ich dir, was ich vorher gemacht habe. Da war in ihm die Neugierde erweckt. Ja, sagte er, aber du darfst nicht weiter sagen, was ich vorher gemacht habe. Ja, sagte ich, wenn du nicht weiter sagst, was ich vorher gemacht habe. Da haben wir uns dann getroffen. Und ich fragte, wer soll anfangen? Ihm war das wirklich nicht recht. Aber er wollte wissen, was ich vorher gemacht habe. So habe ich also zu ihm gesagt, also ich war und habe gemacht. Wirst du auch meine ganzen Fehlgriffe wissen im Leben? Also, wenn es dir nicht ausmacht, gut. Ich habe hier und da Schlechtes getan. Ich gesagt, ich will nur eines wissen. Du brauchst mir nicht all das zu erzählen, was ich dir erzählt habe. Was war dein Beruf vorher? Und er sagte mir, ich war General der indischen Armee. Und jetzt war der da, am heiligen Govardhanberg, und versuchte diesen Ballast aus dem Geist zu kriegen, indem er sich vertieft hat. Weil dem war klar, ich kann nicht so bestehe ich nicht das Examen des Lebens mit diesen aggressiven Modellen. Der war dabei, sich zu vertiefen. Ja, Hare Krishna. Schön, ne? Gut, nun seid ihr alle ganz aufgewacht. Ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr mir Gehör gegeben habt. Ich bin sehr dankbar, wenn mir jemand zuhört zu diesen Dingen, bei diesen Dingen, die einem selber ja so wichtig sind im Leben. Für diejenigen, die mir nicht glauben, dass der Geist einen ordentlich prägt. Ja, ist inzwischen mein Versuch geworden. Ist nicht so. Das Wachs hat tatsächlich die Form dieser Schale angenommen. Genauso nimmt das Leben die Form an von dem, was wir denken. Ihr könnt euch das nachher angucken. Es ist allerdings eine Analogie und nicht ein Beweis. Das ist mir schon klar. Ich glaube, der Beweis sind die Hare Krishna-Leute. Die denken immer an Krishna, 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 Krishna und so weiter. Dann noch ein bisschen Krishna, Krishna, Krishna. Dann auch noch Krishna, Krishna. Wenn sie echte Hare Krishna-Leute sind. Die muss man auch mal noch finden heutzutage. Und da, dann sieht man, dann spricht ihnen das irgendwie aus den Augen hervor. Nicht dieses spirituelle Bewusstsein, mit dem sie sich beschäftigen. Genauso wie ein Soldat oder den Herrn Busch auch bestimmte Dinge aus den Augen hervor gucken.